Der Leitspruch von meinem heutigen Interviewpartner heisst, mehrere Unternehmen effizient und erfolgreich gleichzeitig führen. Und das macht er wirklich. Er hat nämlich einerseits ein Gastronomie-Franchise, nennt sich Mr. Gordon. Er führt das Apart-Hotel Adelboden, die digitale Dorfstrasse in Adelboden. Er hat den Haarwerk Coiffeur-Salon, sind aber eigentlich 20 Standorte mittlerweile schon in der Schweiz. Und nebenan ist er auch noch ein bisschen Speaker und macht so Sachen. Also brutal viel. Ich bin extrem gespannt auf das Gespräch und ich freue mich mega, hier zu lernen, wie das ich noch effizienter werden kann. Mein heutiger Interviewpartner ist der Chris Rosser. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal einer Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Gang jetzt auf www.careforit.ch und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Hey Chris, schön bist du da, wie geht's?
Hallo Nico, mir geht's hervorragend heute, danke.
Das ist schön. Hey, ich freue mich mega auf das Gespräch. Ich habe jetzt gerade aufgezählt, was du alles machst. Wirklich grosse Sachen, also kleinere und grössere Sachen. Und wenn ich schon sage, ich habe 3 Unternehmen, dann schauen mich die Leute an mich und sagen, wie machst du das? Wenn ich dann aber bei dir schaue, denke ich, ich mache gar nichts. Darum freue ich mich, wenn du heute mir und allen, die zulassen, ein bisschen kannst erzählen, wie das funktioniert und wie das geht, dass du so viele Sachen gleichzeitig machst, bevor wir in die einzelnen Sachen reingehen. Nimm uns mal mit, wie hat deine unternehmerische Laufbahn überhaupt gestartet?
Ja, also weisst du, vielleicht einleitend, das war gar nie meine Idee gewesen oder mein Wunsch, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte gerne so und so viele Unternehmen führen. Sondern es ist mehr meine Lebenseinstellung, oder? Wo eigentlich immer sagt, schau, jeder Mensch hat Chancen. Und die Frage ist einfach, packst du sie und machst du etwas daraus oder lässt sie an dir vorbeiziehen? Und ich bin natürlich klar einer der ersten Sorten, also wenn es eine Chance gibt, dann packe ich die. Und ja, aus gewissen Chancen heraus sind jetzt auch Unternehmen entstanden. Und ich habe einfach wie gemerkt, schau, es ist hoch motivierend und spannend, wenn du eben mehrere Standbeine hast. Also wenn ich manchmal höre, oder ich bin jetzt 42, wie Gleichalterige reden über ihr Leben, die reden von Pension mit 42, oder? Da bekomme ich Vögel, ich fange jetzt erst richtig an. Und ich habe genau das Gefühl, eben mehrere Unternehmen, oder so die tolle Aufgabe, dass du das darfst machen, wo du wirklich erstens kannst, weil du Talent hast und zweitens, weil du es gerne machst, das ist die Hauptmotivation. Und darum, ich bin ja nie in dem Sinn müde, weißt? Mir macht das extrem Freude. Mhm. Aber ja, angefangen habe ich eigentlich ganz normal mit einer Banklehre und habe nachher eigentlich dort Step by Step meinen Weg gemacht.
Dann nimm uns mal mit, Step by Step, in die einzelnen Schritte. Was war das erste Unternehmerische nach der Banklehre? Wie bist du Unternehmer geworden?
Ja, weisst, eigentlich bin ich schon voll im Unternehmertum gewesen, als ich ein kleiner Bub war. Oder? Weil meine Eltern, die haben ein Restaurant geführt, ein Bergrestaurant. Und da bin ich natürlich drin reingewachsen, oder? Ich habe schon als kleiner Bub gelernt, was es bedeutet, hart zu arbeiten, was es braucht, dass man auch mal etwas verdienen kann, was es braucht, dass man investieren kann und wie wichtig das ist, dass man eben auch Freizeit hat, dass man die auch genießt. Und darum ist eigentlich schon als kleiner Bub, oder? Ich habe x Beispiele, wo wir an einem tollen Sonntag in Adelboden, meine Brüder und ich, haben wir selber einen Kiosk gemacht, oder? Und dann haben wir Blüschtierchen und Steine und Kristalle verkauft, weil wir einfach das Business gespürt haben, oder? Und die haben doch das nicht gekauft wegen diesen Kristallen, sondern wegen uns zwei herzigen Buben, oder? Und das hat da irgendwann nicht mehr geklappt, wenn du älter geworden bist. Also hat es dann auch schon langsam einen Business Case müssen geben. Aber dann ist dann der weite Schritt gewesen, sind wir halt leere Flaschen zusammen sammeln. Nach dem Feierabend, oder? Und haben nachher mit den Eltern das Depot abgerechnet. Und irgendwann ist, oder, gehst in die Schule und eben machst du nicht die Lehre. Und die Bankgeschichte, das ist okay gewesen. Spannend, weisst, aber für mich viel zu langweilig. Weil, seien wir doch ehrlich, wie funktioniert heute der Banker? Ja, ich meine, das ist das Computerprogramm, das sagt ja oder nein. Oder der kommt noch die Firma, aber wo könnt ihr noch selber entscheiden? Also, das ist nicht mein Leben, oder? Ich habe Freude, wenn ich entscheiden kann. Links, rechts, geradeaus, auf und ab. Und darum ist für mich klar, das passt nicht. Ich habe auch die Hotelfachschule gemacht. Als Einstieg eigentlich in Tourismus, das war super gewesen. Hat mir auch Freude gemacht, aber du bist natürlich ein bisschen Theoretiker. Und ja, es braucht beides. Aber ich bin nachher ins Ausland, habe in Dubai gearbeitet und dort habe ich schon ein bisschen gelernt, wie das Leben auch noch könnte funktionieren, dass eigentlich alles möglich ist, wenn man will. Ich bin zurückgekommen in die Schweiz, habe den Koch gelernt, nachher als zweite Lehre und bin nachher eigentlich eingestiegen so ein bisschen in die Hotellerie, habe verschiedene Hotels eröffnet. Nicht, weil ich das gesucht habe, aber das war so ein bisschen mein Talent gewesen. Weil alle immer sind nervös gewesen und am liebsten das Zeug in die Ecke geschossen haben, habe ich nicht mitstehen und organisieren und die Häuser eröffnen. Also so ein bisschen Stärke gehabt, ich spüre, wie muss man etwas positionieren.
Aber alles noch als Angestellte. Also einfach als Angestellte hast du Hotel eröffnet.
Ja, ja, genau. Und nachher logisch, da machst du verschiedene Sachen dazu, noch das MDS gemacht. Einfach, ja, du musst ja immer weiterbilden und schauen, dass du ein paar Schuhe bist. Und irgendwann ist nachher der Moment gekommen, oder, wo die Nachfolgeregelung ein Thema war bei uns daheim. Und dann ist es eigentlich dann konkret geworden, oder? Wo es dann darum ging, okay, wer übernimmt jetzt den Betrieb von den Eltern? Und dort hat es dann eigentlich angefangen, oder? Dass ich wirklich musste überlegen, gut, was ist jetzt mein Plan? Und so ist es dann eigentlich zu den Betriebsteilen gekommen, wo ich heute tätig bin.
Jetzt hast du gesagt, heute bist du 42. Wie alt bist du, wo die Nachfolgeregelung das Thema geworden ist? Einfach, dass wir mal so ein bisschen einen Zeithorizont haben.
Also wir haben schon vor 10 Jahren als Familie über das geredet. Also da bin ich etwas über 30 gewesen. Einfach, dass wir schon dann gespürt haben, hey, wer hat wo welche Position. Oder einfach, dass wir schon mal gespürt haben, wo stehen wir. Es ist eigentlich vor 7 Jahren konkret geworden. Und im Nachhinein muss ich sagen, wir hätten gescheiter noch 3 Jahre früher angefangen. Mhm. Also es hat wahnsinnig viel Zeit gebraucht. Das Schöne ist, wir haben ein super Familienverhältnis. Das macht alles einfacher. Oder wenn du noch verstritten wärst in der Familie, dann ist eine Nachfolgeregelung praktisch unmöglich.
Aber das heisst auch, das war der Einstieg wirklich dann ins Unternehmertum und in diesen 7 Jahren sind all die anderen Sachen parallel dazu auch entstanden. Eben beispielsweise Haarwerk mit 20 Coiffeurstandorten. Ist alles in diesen 7 Jahren dann, entstanden?
Also jetzt der Fall Haarwerk ist so, da bin ich angestellt als Geschäftsführer und dort ist natürlich das Unternehmen, das hat bestanden. Mhm. Und das ist schon bereits ein sehr erfolgreiches Unternehmen gewesen, vor allem wegen dem Online-Shop oder wegen Haarshop. Und dort ist es vor allem darum gegangen, dass ich die Salons, die es dann gegeben hat, dass ich dort wieder eine Richtung hineinbringe, Positionierung herbringe, weil das Coiffeur-Business oder Tourismus, die haben ja unglaublich viel gemeinsam, auch wenn man das auf Anhieb gar nicht wahrnimmt. Und das ist natürlich ein schlauer Schachzug von meinem Verwaltungsratspräsident, von Roger Meffler, weil der hat das natürlich genau gesehen, dass ich dort Sachen einbringen kann, die eigentlich auf Anhieb als Branche fremd aussehen, aber natürlich jetzt bin ich 3,5 Jahre bei Haarwerk, wo man wirklich belegen kann, okay, die Branchen haben viel miteinander gemeinsam. Und die anderen Geschichten, da hast du recht, also Adelboden, Aparthotel oder Mr. Gordon, das ist natürlich alles früher im Kopf entstanden, aber ist erst konkret geworden, dann, wo wir wirklich über die Nachfolgeregelung geredet haben. Richtig.
Warum lässt man sich noch anstellen als Geschäftsführer, wenn man nebenan so viele eigene Sachen kann machen und irgendwie Unternehmer ist eigentlich? Also hast du denn bei der Haarwerk gar keinen Anteil? Du bist einfach angestellter Geschäftsführer in einem Pensum. Und wie hoch ist das Pensum?
Ja, das ist 100%. Da gebe ich Vollgas. Ich bin natürlich vor allem in eine Zeit reingekommen, wo es wirklich heavy war. Also mit dem Start von Corona habe ich die Verantwortung bei Haarwerk übernommen. Und absolut genial und toll war, gell? Ich bin dort als total neutrale Person reingekommen, oder? Und habe natürlich dort aus dem Vollen schöpfen können. Weil ich als Nicht-Coiffeur habe natürlich problemlos können die notwendigen Schritte unternehmen, die, ich sage jetzt rein betriebswirtschaftlich, sind notwendig waren in dieser Krisensituation, oder? Aber jetzt, nach 3,5 Jahren, komme ich natürlich so ein bisschen in eine Phase, jetzt wird das Fachwissen wichtig. Und es geht auch so ein bisschen um Glaubwürdigkeit, oder? Dass ich als Nobody in der Branche auch ein bisschen etwas bewegen kann. Und das ist der Grund, warum ich im August meine dritte Lehre anfange und nämlich noch der Coiffeur-Lehre.
Mega spannend. Jetzt machst du mit 42 nochmal eine Lehre. Nebenan hast du Gastro-Franchise, ein Apart-Hotel, digitale Dorfstrasse. Warum? Also warum machst du nochmal eine Lehre und was ist denn das Ziel langfristig bei Haarwerk? Wenn du ja eben sagst, eigentlich könntest du dich jetzt auf deine eigenen Sachen konzentrieren und auf der anderen Seite bist du ja gleich nur in Anführungszeichen angestellt und willst gleich dort noch mehr rein. Nimm uns mal mit in die Gedankenwelt. Ich als Unternehmer und so, wo sagen, hey, Unternehmertum ist die geilste Lebensform von der Welt, wäre natürlich voll, ich mache nur noch meine eigenen Sachen und wirklich meine eigenen Sachen und nicht noch etwas für jemand anderes.
Ja gut, das ist für mich, gell, Haarwerk ist für mich nicht für jemand anders, oder? Das ist Big Family, darum engagiere ich mich dort auch so, oder? Das ist ein grosses Ganzes, das extrem Freude macht und ich habe so wahnsinnig Bock zu beweisen und zu zeigen, dass ich das Geschäft herbringe, oder? Und dass es eben branchenübergreifend Möglichkeiten gibt, Unternehmen, die schon da sind, auch erfolgreich weiterzuentwickeln. Also es ist dort auch wirklich mein egoistischer Ansatz. Ich will mir das und meinem Team und meinen Besitzern dort beweisen, dass wir das herbringen, oder? Und das ist mal der eine Punkt. Das andere ist selbstverständlich, also es liegt auch ein bisschen auf der Hand, gell? Ich meine, ein Apart-Hotel als Beispiel, das ist High Risk. Also wir haben als Familie 300'000 Franken können beitragen an ein Projekt, das 10,7 Millionen gekostet hat. Also da muss ich dir nicht sagen, Nico, wie viel Schulden das ich habe. Wenn ich dort einen Lohn daraus rausnehme, die nächsten 5, 6, 7 Jahre, dann hätte ich das Projekt gar nicht dürfen starten. Also bei mir ist es völlig klar gewesen, als ich gesagt habe, ich übernehme die Nachfolge, dass ich von dem grossen Neubau, den wir dort realisieren, nie wieder leben können, nie in meinem ganzen Leben. Also das heisst, ich habe das übernommen, das ganze Projekt gemacht, im vollen Wissen, dass ich dort nie wieder einen Lohn beziehe. Aber auch da, es ist, dort geht es um andere Geschichten, es geht um Familie, es geht darum, dass ich belegen und beweisen kann, auch heute funktioniert eine Nachfolge. Und mir ist es wichtig, auch in Adelboden zu zeigen, dass ein neuzeitliches Konzept nachhaltig erfolgreich sein kann und dass es nicht immer ein normales 3-Sterne-Hotel braucht, sondern dass man auch in Adelboden darf und kann innovativ sein. Mhm. Und wenn wir weitergehen, oder der Mr. Gordon, ja, das Franchise-Konzept, das ist ein Start-up, klassischer könnte es nicht sein. Wir verbraten Kümmel in diesem Unternehmen im Moment, oder? Das ist der klassische Aufbau. Ja, da verdienen wir ja schon mal Geld, oder? Aber das geht noch ein paar Jahre. Und von was soll ich denn leben? Oder? Also, insofern ist es natürlich das grosse Ganze, dass ich sage, wenn ich mich voll abhängig mache von meinen High-Risk-Startups, die ich dort habe, da kann mir das komplette Leben zusammenfallen, oder? Weil das sind nicht Nachfolgeregelungen, wo man sagt, ja, du nimmst mal 10'000 Stutz Lohn und dann schauen wir das. Sondern du weißt ganz genau, da gibst du nur Zeit, da gibst du nur Effort und Energie und du hast das klare Ziel, dass dir das mal zurückkommt. Das ist so ganz ein kleiner Einblick, oder, in die Gedankenwelt.
Mhm. Ja, super spannend. Wie schaffst du es, neben einem 100%-Job als Geschäftsführer eben von einem Laden mit 20 Standorten, also weißt, ich glaube 120 Mitarbeitenden habe ich recherchiert auf der Webseite, also das ist ja schon ein Job, der dich auch einnimmt. Wie schaffst du es denn nebendran, überhaupt noch Zeit zu haben, um, ich sage jetzt am Feierabend, so ein Gastro-Konzept mit aufzubauen, ein Apart-Hotel trotzdem ja führen und organisieren, also das ist ja gleich auch ein Job und eine Aufgabe. Ich habe gesagt, du bist auch noch Speaker, machst noch so Sachen. Wie geht denn das überhaupt neben dem Job?
Also, gibt es ein Wort? Menschen. Oder? Ich brauche die richtigen Menschen um mich herum und ich habe die eben. Also, das heisst, ich habe ein hervorragendes Führungsteam bei Haarwerk. Ich habe ein geniales Team in diesen Filialen bei Haarwerk. Das sind alles Leute, die, ja, die musst du zuerst finden. Und wir pflegen eine Kultur, wir haben eine Wertehaltung, wo man eben einander wirklich auch vertraut. Und das klingt ein bisschen kitschig, oder? Aber sonst ging es eben nicht. Und beim Mr. Gordon genau gleich. Ich habe Top-Geschäftsführerin, ich habe einen sensationellen Verwaltungsrat, ich habe tolle Mitarbeitende, die mitgeholfen haben, das ganze Zeug aufbauen. Und so kann ich genau gleich im Apart-Hotel schauen, oder? Hat die nicht Menschen, die voll hinter dem stehen und Vollgas geben, dann kommt das nicht gut. Also es geht nur um Menschen. Und klar gibt es Tage, oder, wo ich mehr für das unterwegs bin oder mehr für das, aber ich bin voll transparent. Und wenn irgendjemand das Gefühl hat, er bekommt zu wenig Zeit von mir oder er kommt zu kurz oder das Unternehmen kommt zu kurz, dann reden wir darüber. Also es ist alles, es geht alles um Menschen. Und Vertrauen ist das Wichtigste, oder? Und sobald jemand das Gefühl hat, es sei unfair, ja, dann ist Zeit, das Espresso rauszulassen und das Thema zu besprechen.
Mhm. Super spannend. Ich möchte mal auf Mr. Gordon eingehen. Das ist eben ein Gastro-Franchise, das ihr aufbaut. Also das heisst, ihr führt nicht einfach die Filialen führen als Franchise-Nehmer, sondern euch ein Ziel ist, dort Franchise-Geber zu sein und das auszurollen. Wie sind ihr auf das gekommen? Sind ja Gordon Bleu. Ich habe im ersten Moment gedacht, ah, okay, da geht man wirklich auf Fleischesser, habe dann aber bei genauerem Betrachten gesehen, es gibt vegane, vegetarische, es gibt laktosefrei, es gibt wirklich alles als Gordon Bleu. Es ist überhaupt nicht ausgerichtet nur irgendwie auf Fleischesser. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie hast du gestartet? Eben, du hast gesagt, heute hast du ein Team, eine Geschäftsführerin. Kannst du uns mitnehmen in den Weg dorthin, wo du eben neben einem 100% Job als Geschäftsführer bei Haarwerk mit deinen anderen Projekten dann noch gemacht hast? Wie baust du so etwas auf nebenbei?
Ja, sehr gerne, oder? Mein grosser Vorteil war immer, ich wollte wissen, wie es genau funktioniert. Darum mache ich jetzt eben auch nochmal meine dritte Lehre. Ich will wissen, wie es genau funktioniert. Ich finde ganz schwierig, wenn Führungspersönlichkeiten von oben herab irgendetwas bewegen wollen. Du musst mittendrin sein. Du musst wissen, was die echten Probleme sind. Und weil ich das immer gemacht habe, habe ich festgestellt, die Gastronomie, die funktioniert einfach nicht. Die klassische. Oder? Ich meine, da kannst du in jedem Branchenspiegel nachschauen, 60-70% machen Verlust. 20 weitere Prozent verdienen nichts. Und dann gibt es ein paar wenige, die etwas verdienen. Das kann es doch nicht sein. Und ich habe es selber erlebt, wenn ich schaue, meine Eltern haben 40 Jahre wirklich gekrüppelt, oder? Wirklich extrem. Wenn ich sehe, wie wir als Familie gemacht haben und schlussendlich, wie schwierig jetzt die Nachfolge war, das kann es doch nicht sein. Also Fakt ist, wir verdienen in dieser Gastronomie einfach zu wenig Kümmel. Punkt. Und ich habe mir immer gesagt, es muss doch einen Weg geben, dass wir mit Gastronomie Geld verdienen können. Ohne, dass du 18,5 Stunden bügeln musst. Oder? Und das war der Ursprung gewesen. Und dank dem, dass ich immer mitgearbeitet habe, dank dem, dass ich den Koch gelernt habe, dank dem, dass ich dann die Hotelfachschule MTS und all diese Sachen gemacht habe, habe ich gesagt, ja, also, wenn ich dann nicht fähig bin, irgendeine Lösung zu finden, wer denn? Also, wenn ich bringe alles mit, was man muss. Und so ist das Konzept entstanden. Ich hatte einfach die Idee, es muss voll digital sein, der Gast muss gewisse Sachen übernehmen, aber es muss trotzdem eine breite Kundschaft ansprechen. Dass das Gordon Bleu sei, das ist erst ganz am Schluss gekommen. Ich habe einfach gesagt, ich will ein Produkt, das, wenn der Gast bestellt, ich hier rein tun kann und dort kommt es fertig raus. Punkt. Und es muss ein Produkt sein, das nicht Köche braucht dazu, weil der Fachkräftemangel, der ist ja nicht so, oh, plötzlich da, sondern das haben wir schon vor 10 Jahren gewusst, dass der kommt. Und einfach probiert, die 10 grössten Probleme, die ich gesehen habe in der Gastronomie, die zu lösen. Und ich war so lange am Konzept, bis ich zu jedem Problem einen Lösungsansatz hatte. Und so ist das nachher entstanden, oder? Und heute habe ich mit dem Mr. Gordon habe ich Antworten auf jede akute Frage der Gastronomie. Und das ist auch der Grund, wir haben jetzt recht lange für einen Aufbau. Das ist so, das braucht, wenn du nicht gerade 2-3 Millionen auf der Seite hast und einfach kannst ausgeben, dann sind die Wege ein bisschen länger und komplizierter. Aber heute haben wir, ja, jetzt haben wir 2 Jahre Pilotbetrieb, die ersten 2 Franchise-Betriebe sind offen. Das Jahr werden 3 weitere, kommt jetzt gerade darauf an, 4 weitere Folgen. Nächstes Jahr haben wir 6. Also jetzt geht's ab. Weil genau wir der Problemlöser sind von diesen 10 Hauptproblemen in der Gastronomie.
Und Franchise-Nehmer, die sind wirklich jetzt einfach Leute, die ihr in dieser Zeit gefunden habt, die sagen, okay, entweder ich habe bereits ein Gastronomieunternehmen und muss reagieren, so wie ich es bis jetzt gemacht habe, geht nicht mehr. Ich stelle jetzt mein Konzept um. Oder Leute, die sagen, okay, ich habe zwar selber auch nicht wirklich eine Ahnung von Gastronomie, aber ich kann ja ein Konzept hier übernehmen, das funktioniert. Weißt, wer ist so euer Franchise-Nehmer und wie kommen wir an die her?
Ganz interessante, hochspannende Frage, Nico, weil das habe ich letztens eingeschätzt. Oder? Mit den Leuten, die wir seit 1,5 Jahren im Kontakt sind, das sind die hocherfolgreichen Unternehmer. Und Was bin ich davon ausgegangen? Ich habe vorhin gesagt, oder, wie viel nicht Geld verdienen, wie viel ich Verlust machen. Und ich bin überzeugt gewesen, das ist der Kuchen, den wir ansprechen. Oder? Mit unserem Konzept bringen wir die in die Gewinnzone rein. Das sind gar nicht die, die Brillanz vom Konzept sehen. Sondern die, die eh schon top sind, die schnallen, um was es geht bei diesem Konzept. Also das heisst, unsere Partner sind die, die schon hoch erfolgreich unterwegs sind und noch erfolgreicher werden wollen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis teilweise ein bisschen für die Branche. Oder? Die am bittersten notwendig hätten, sind nicht bereit, gewisse Schritte zu machen. Und die bereits hoch erfolgreich sind, die schauen das Zeug einmal an und sagen, hey, das muss ich haben. Und das habe ich falsch eingeschätzt, muss ich sagen. Und mir persönlich ist es eigentlich egal. Ich kann ja belegen, dass das Ding funktioniert. Also wer mein Partner ist, ist mir eigentlich sekundär. So wie wir jetzt zusammen arbeiten, ist es schön, oder? Weil das sind Profis. Also weißt, mit denen musst du nicht noch über irgendwie Kennzahlen reden, oder? Wenn die Kennzahlen sehen, dann weiss ich vielleicht noch approve und nachher ist gut. Also ja, hochinteressante Erfahrung gewesen.
Und das sind aber Leute, eben schon hoch erfolgreiche Gastrounternehmer oder teilweise auch Branchenfremde, die sagen, ich bin schon Unternehmer, ich habe ein Unternehmen, das funktioniert und jetzt mache ich auch noch etwas in der Gastronomie.
Das Zweite, oder? Wir haben 50-50. Die Hälfte sind Gastronomieunternehmer, oder? Die verschiedene Outlets haben oder Resort-Gedanken haben oder eine gewisse Anzahl Filialen, die einfach genau wissen, auf was sie müssen schauen müssen, für das sie können optimierte Zahlen abliefern können. Und dass trotzdem das Gästeerlebnis stimmt, oder? Das ist die eine Hälfte. Und die andere Hälfte sind einfach ganz gewiefte Unternehmer, die genau wissen, hey, für das Konzept brauche ich null Gastro-Erfahrung, weil wir bringen alles mit, von A bis Z, alles. Also du musst nur umsetzen. Umsetzen und Geld verdienen. Und da gibt es natürlich genug, die sagen, du, ja, eigentlich habe ich schon lange mal ein Beizli wollen. Es gibt ja viele, die das irgendwo noch so im Kopf haben. Oder? Ja, mit uns kannst du es jetzt umsetzen, ohne Risiko.
Was muss ich investieren? Oder kannst du mal zuerst erklären für Leute, die jetzt vielleicht zulassen und nicht wirklich genau wissen, was ist überhaupt ein Franchise-Unternehmen? Also, es gibt da so das bekannteste Beispiel ist immer McDonald's, glaube ich. Aber was ist ein Franchise-Unternehmen? Wie funktioniert das? Und dann auch, was braucht es als Franchise-Nehmer oder potenzieller Franchise-Nehmer, um einen Mr. Gordon eröffnen?
Also im Prinzip geht es einfach darum, dass du ein Konzept inklusive einer Marke kannst übernehmen als Franchise-Nehmer und einfach aufgrund von gewissen festgelegten Regeln funktionierst. Oder? Du bist die eigene Unternehmer, das ist ganz wichtig. Oder? Es gibt ganz viele Themen, die sind tabu, also Preise darfst du selber festlegen und es gibt so ganz viele Themen, wo du immer noch selber Unternehmer bist, aber es gibt auch gewisse Regeln, die du dran musst, die in einem Franchise-Vertrag geregelt sind. Und dann kannst du eigentlich Gas geben. Du kannst 2, 3, 10, 15 Filialen machen, spielt eigentlich gar keine Rolle. Und je nach Konstellation ist eben das ein Vorteil, oder? Weil du dich nicht um Details musst kümmern. Prozesse, Abläufe, das ist alles super definiert. Und in den meisten Fällen ist schon bei der Franchise, insbesondere in der Gastronomie, Qualität ein bisschen klar gesichert, oder? Weil eben nicht, ob der Koch gut gelaunt ist oder schlecht gelaunt ist, das Produkt anders kommt, sondern gleich. Und bei uns im Mr. Gordon ist sicher sehr speziell, ich habe mich über 2 Jahre darum gekümmert, warum scheitern von 10 Franchise 8 in der Schweiz? Warum? Das kann es ja nicht sein. Und da habe ich mich lange darum gekümmert, ich habe gesagt, das will ich nicht, dass das mit dem Mr. Gordon passiert. Ich will 10 Filialen auftun und ich will, dass 10 Filialen erfolgreich unterwegs sind. Ich will nicht, dass eine muss zutun. Und wenn es dann von 50 eine ist, okay, dann haben wir vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht. Aber es ist alles auf Rädli bei uns. Alles mobil. Das heisst, im Fall, wenn es tatsächlich mal nicht funktioniert, dann nehmen wir das Zeug aus und stellen es an ein neues Ort. Also auch dort habe ich wirklich probiert zu schauen, was sind die grössten Hürden bei der bestehenden Franchise und wir machen genau die Fehler nicht. Also du hast das Beispiel McDonald's gebracht, oder? Wenn du eine McDonald's-Filiale eröffnen willst, dann musst du einfach mal sehr viel Geld herlegen. Oder? Einfach, dass du überhaupt das darfst nutzen. Gibt es bei uns nicht. Du musst nachher selbstverständlich auf deinem Nettoumsatz einen sehr grossen Betrag abgeben. McDonald's kann sich das leisten, weil es ist wirklich eine Marke. Wir sind keine Marke, wir sind noch irgendwie Mickey Mouse auf dem Markt, oder? Aber das heisst, auch bei uns sind die Gebühren sehr, sehr tief. Und unser Geschäftsmodell hat einfach verschiedene Standbeine. Ich möchte gerne mit dem Franchise-Nehmer zusammen wachsen. Das ist mein Ziel. Ja, wenn wir beide erfolgreich sind, wieso soll er es dann aufgeben? Und heute, wenn du Franchise-Verträge anschaust, und ich habe viele durchgelesen, das sind Knebelverträge. Das sind Verträge, wo der Franchise-Geber der Hero ist und der Franchise-Nehmer der Double. Und genau das ist es nicht. Bei uns ist es auf einer Ebene. Und darum bin ich auch überzeugt, dass wir nachhaltig erfolgreich werden sein, weil wir nicht geldgierig sind, weil wir zusammen wollen wachsen. Und das ist so ein bisschen der Hauptunterschied beim Mr. Gordon Franchise.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen. Kannst du uns erklären, wie denn das genau funktioniert? Also, was ihr eben jetzt anders macht? Du hast gesagt, du hast die 10 grössten Fehler wie herausgefunden und dann die gelöst für Gastronomie. Für das hast du dir mega viel Zeit genommen. Du hast es eben getestet an Pilotfilialen und dann mal eine erste ausgerollt, noch eine zweite, oder? Also was heisst das für mich als Gast? Oder wie funktioniert das? Wie hast du diese Sachen können lösen?
Also machen wir nur schnell zwei Beispiele. Oder? Mobiliar, Einrichtung, Atmosphäre und so weiter. Die allermeisten Franchise, da ist bis auf einen Stuhl, auf einen Tisch, auf die Wand, auf die Farbe, alles genau geregelt. Und das ist genau das erste Problem. Du musst 400, 500, 600'000 Stutz in die Finger nehmen, nur dass mal der Gastraum so ist, wie das mal irgendeiner im Büro überlegt hat, dass das schön ist. Erste Hürde. Braucht es bei uns nicht. Wir haben Wiedererkennungsmerkmal. Selbstverständlich. Du musst merken, du bist immer ein Mr. Gordon. Das muss draussen klar ersichtlich sein. Du musst drinnen Wiedererkennungsmerkmal haben. Und logisch, alles, was mit dem Produkt, mit der Qualität, mit dem Prozess zu tun hat, nicht verhandelbar. Oder? Das ist logisch. Das muss stimmen. Auch Präsentation. Das ist definiert. Aber du musst bei uns nicht den Boden und den Tisch und so austauschen. Und warum? Wenn ich einen Mr. Gordon im Appenzell im goldigen Schlüssel eröffne, dann war das 109 Jahre der goldige Schlüssel gewesen. Oder der Leuen oder der Bären oder weiss ich was. Und jetzt komme ich und sage, weißt du was, du musst hier ein türkisches Blättchen rein tun. Das sagt doch jeder im Appenzell, weißt du was. Und genau das haben wir nicht. Der goldige Schlüssel, Bären, Kreuz, was auch immer, soll doch das bleiben, was ist. Aber wir geben dem ein neues Gesicht, drinnen, fein. Die Stühle, die Tische, die Sachen, die drinnen sind, das darf doch bleiben. Wir haben das beste Beispiel Lax. Top-Filiale Lax, oder? Das ist in der Casavelia. Casavelia gibt es, die hat eine lange Geschichte, ist mal Partyzentrum gewesen und dann hat man mal Spanisch gehabt, dann mal Schweizerisch. Eine riesige Story da drinnen. Das Casavelia gehört zu Lax, oder? Jetzt ist ein Mr. Gordon drin. Und das musst du mal anschauen. Es ist top umgesetzt, oder? Du kennst voll den Mr. Gordon, aber der Charme von Casavelia, man hat nicht einfach gesagt, alles Früherige ist scheiße und nichts wert und jetzt kommt das Neue und das ist gut, sondern verbinden. Und das ist so ein Punkt, oder? Dass wir eben nicht sagen, nur das, was wir definiert haben und geschrieben haben, ist richtig und gut. Sondern es muss daher passen, was ist. Und als zweites Beispiel, Angebot. Wir tun nicht diskutieren über das Cordon Bleu. Die sind von uns gegeben und die haben eine klare Rezeptur, eine klare Herstellung, eine klare Fertigung. Da wird nicht darüber diskutiert. Aber der Franchise-Nehmer kann selbstverständlich mithelfen, die Cordon Bleu entwickeln. Das ist ganz klar. Aber der Franchise-Nehmer ist frei im Getränkeangebot zum Beispiel. Er ist frei, ob es Vorspeisen gibt. Er ist frei, ob es Dessert gibt. Also ich hoffe, es kann zeigen, dass Flexibilität und Individualität ist ja bei einem klassischen Franchise nicht gegeben. Mhm. Und genau dort setzen wir einen kompletten Antitrend. Und ich bin auch überzeugt, das ist das, was jetzt gerade im Moment uns hilft, dass wir ein krasses Wachstum werden herlegen.
Also das heisst eben, dass ihr auch einem Unternehmer noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gebt, dass er trotzdem noch Unternehmer sein kann und irgendwie das Konzept dann gleich noch auch an die Gegebenheiten, die er ist, anpassen, wo halt eben jetzt so ein richtig Herz-Franchise wie ein McDonald's, da bist du eigentlich wirklich fast nur Investor als Franchise-Nehmer, der halt das Geld mal bringt und den Standort eröffnet. Und nachher dann ist ja jeder Prozess und eben jedes Detail von A bis Z eigentlich fast völlig vorgegeben.
Absolut. Wo wohnst du, Nico? In welchem Ecke von der Schweiz?
Ich wohne aktuell in Oftringen.
Also, jetzt stell dir mal vor, Oftrigen, du willst jetzt so ein Ding machen und du hast ein Netzwerk, du bist in einem Verein gewesen, du hast Kollegen und so weiter. Dann, wenn doch du dann Unternehmer wirst, selbstständig wirst und so eine Mr. Gordon-Filiale auftust und du kannst keinen von denen in Oftringen berücksichtigen, dann wird das schwierig im heutigen Umfeld, oder? Wenn du aber sagst, schau, ich bin im Prinzip frei, Gordon Blössi gegeben, sorry, das ist halt mein Konzept, aber du kannst noch den berücksichtigen, den, du kannst das gestalten, dann hast du doch hier drei Heimisch an Bord, dann hast du doch hier deine Vereinskollegen an Bord, dann bist du doch hier Unternehmer in diesem Ort und dann hast du auch eine Chance, dich dort weiterzuentwickeln. Und mir ist schon bewusst, oder, der Vorteil, der ist für so Einzellösungen der Schlüssel. Für die, die gross überlegen oder in einem Resort oder irgendwie x Filialen machen wollen, ist der Gedanke weniger wichtig, weil die eh schon in Kooperationen denken oder auch gemeinsam einkaufen. Aber echt, dass man eine Möglichkeit hat, sehe ich natürlich als riesigen Vorteil für jemanden, der eben an einem Ort, wo es keine Beiz mehr gibt, oder wo alles ausgestorben ist, wo jeder nur noch das Zeug herwirft, als absolut gute Möglichkeit durchzustarten und eben auch sogar noch Geld zu verdienen.
Also das heisst, du sagst nicht, es braucht noch ein Tourismuszentrum, eine Art, wie jetzt Adelboden Laax, weißt du, wo es irgendwie Laufkundschaft und alles natürlich hat, sondern du kannst theoretisch Orte, wo alle Beizen gestorben sind oder der Grossteil, eher ländlich, bist du überzeugt, du kannst mit Mr. Gordon erfolgreich sein und Geld verdienen.
Also die Standortwahl ist eine ganz heikle und absolut entscheidende, weil, gell, das muss man schon sehen, ein Cordon Bleu hat jede Beiz auf der Karte. Und was ist wichtig? Wir sind alles ausser die normalen Cordon Bleu. Und wir wollen auch nicht ein Mitbewerber oder eine Konkurrent sein zu diesen Cordon Bleu-Angeboten, die es gibt. Weil es ist etwas ganz anderes. Oder die meisten machen die, wenn du bestellst, dann hörst du hinten, dass sie klopfen. Du hast riesige Dinger, oder? Du musst meistens 40 Minuten warten. Es ist relativ teuer. All das haben wir bei uns nicht, oder? Unser Konzept ist ganz anders. Bei uns geht es um das gemeinsame Erlebnis. Bei uns tust du ja eine Platte bestellen und nicht deine eigenen Cordon Bleu. Bei uns geht es eben darum, die Vielfalt zu erleben. Wir sind sehr schnell. 10 Minuten nach der Bestellung ist die Sache auf dem Tisch. Also wir tun einen ganz anderen Cordon Bleu-Kunden ansprechen als den, der jetzt ins Restaurant geht. Und darum ist für Standortwahl ganz entscheidend wichtig, welchen Cordon Bleu-Kunden habe ich? Oder? Ist es der, der eben das XXL will, und irgendwie noch seine Pfoten neben dem Teller hat, um zu vergleichen, wie gross das ein Cordon Bleu ist, oder solches Zeugs, oder? Also, die Kunden sind nicht unsere Kunden. Absolut nicht. Weil der will ja noch serviert werden, der will den Gästenkontakt, der will eben hören, dass es hinten noch geklopft wird. Das ist nicht unser Gast. Der Mr. Gordon Gast ist ganz ein anderer. Das ist der Digital, oder? Das ist der, der eben genau all die Gadgets, die wir mitliefern, sieht. Und darum ist die Frage schwierig zu beantworten. Man muss ganz gut schauen, woher dass so ein Mr. Gordon passt und wo nicht. Aber wir werden jetzt verschiedenste Filialen eröffnen, solche in ganz grossen Zentren, auch städtische Geschichten kommen. Es kommen jetzt auch noch Top-Tourismusorte dazu. Es gibt aber auch jetzt zwei in ländlicher Gegend, die aber ein grosses Einzugsgebiet haben. Und ja, ich bin selber gespannt. Also wenn wir in einem Jahr wieder zusammen reden, Nico, kann ich sicher die Frage besser beantworten.
Jetzt hast du gesagt, du hast das Ganze eben abgebrochen, die Probleme gelöst und du hast es auch günstiger gemacht, um es auszuprobieren. Trotzdem, irgendetwas wird es ja kosten, um mal einsteigen können. Ich muss ja gewisse Sachen mitkaufen, ich muss gewisse Sachen übernehmen. Was brauche ich für Kapital, um zu sagen, ich mache das?
Also grundsätzlich musst du ja mal in der Rechtsform bilden, oder? Du musst irgendetwas gründen, das ist mal in das Gründungskapital mit irgendeinem Startkapital, dass du ein bisschen Antwort geben auf die ersten Rechnungen, die reinkommen. Das ist mal Punkt 1, oder? Punkt 2 ist, je nachdem, ob du jetzt eben ein Restaurant hast, das bereits voll ausgestattet ist oder nicht. Wir haben Fälle, wo wir mit weniger als 100'000 Franken eine Mr. Gordon-Filiale eröffnen. Aber es gibt natürlich Fälle, wenn keine Lüftung vorhanden ist oder wenn einfach nichts an Mobiliar da ist, dann kommst du irgendwo in die Region von einer Viertelmillion. Aber verglichen, oder, wenn ich sehe, ich bin in der ganzen Schweiz rumgefahren die letzten 3 Jahre, oder, und so viele Betriebe gesehen und so viele Betriebe, die uralt sind. Und das Erste, was die müssen umbauen müssen, ist eine Gastroküche. Was kostet die heute? Auch wenn die klein ist. 600, 700, 800'000. Ja, locker. Also, eine, die etwas grösser ist, kostet 1 Million. Wie willst du das je amortisieren? Mit einem Tagesmenü für 22,50. Also, das ist ja genau, dort fängt das Problem an. Und darum, auch wenn wir eine steinalte Küche haben und die müssen umbauen, dann kommen wir nicht über 250.000. Und das ist genau das, was das Konzept spannend macht, oder? Warum das so die Eintrittshürde ein bisschen ist. Ich muss eben nicht 2-3 Millionen in die Finger nehmen, damit ich starten kann.
Und wie gross muss denn das Lokal sein? Oder was, also weißt du, ab welcher Größe macht es Sinn? Was kannst du durchlassen? Wie viele Sitzplätze braucht es oder solltest du haben? Und wie gross muss eine Küche sein und so weiter?
Gut, also wir brauchen praktisch keinen Platz. Also ich habe das so ganz bewusst jetzt in der Filiale in Thun, haben wir das ja in, also extremer kann man es nicht umsetzen, oder? Alle, die mal Lust haben, können in die Filiale Thun schauen, wie klein die Küche ist. Also es ist nur eine ganz kleine Ecke, ein Mini-Buffet, also es längert 20 Quadratmeter, 25 Quadratmeter für alle rückwärtigen Geschichten, oder? Also wir können mit ganz wenig Fläche auskommen. Und der Gastraum sollte 90 Plätze haben. Er darf 100, 110 haben. Aber es nützt nichts, wenn wir 40 haben oder 60, und es nützt auch nichts, wenn wir 150 haben. Und warum? Weil unsere Maschine, Gordon Bleu Maschine, die gibt eigentlich vor, was die Kapazität ist. Also entweder hast du 90 Plätze oder 180 oder so, oder hast du eine Maschine, zwei Maschinen, drei Maschinen. Das ist eigentlich das, was ausgibt. Aber ich sage lieber eine Maschine haben, 90 Plätze oder 100 Plätze, und dreimal besetzen. Unser durchschnittlicher Kunde, da ist 1 Stunde und 7 Minuten im Mr. Gordon. Und nicht 2, 3 und 4, sondern 1 Stunde und 7 Minuten. Also das Konzept von Mr. Gordon ist, dass wir den Platz 3-mal besetzen. Und nicht einmal. Mhm. Und das funktioniert doch hervorragend. Das können wir jetzt auch belegen. Und das ist ja schön, und darum ist ja das Konzept hochrentabel. Oder? Weil wir kommen mit 2 Mitarbeitenden aus bei 90 Plätzen. Also wir haben einen Lohnaufwand deutlich unter 20%. Deutlich. Und das ist natürlich etwas, das hätte ich jetzt in der Schweiz noch nie gesehen, aber ich bin gespannt, ob ich das mal in einem anderen Gastronomiekonzept darf sehen.
Super spannend. Jetzt müsst ihr es noch beweisen, dass es auf einer höheren Skala funktioniert, oder? Eben, ein Pilotprojekt hat funktioniert. Ein Thun habt ihr den noch selber eröffnet, gell, als erster Laden, oder?
Richtig, genau.
Und jetzt kommt richtig das Franchising-Rollout mit schon fast 10, habe ich es richtig verstanden, eigentlich Eröffnung in den nächsten 2 Jahren, die geplant sind.
Das ist genau so. Und Nico, du sagst es, oder? Ein bisschen reden kann jeder, und Papier, da kannst du alles draufschreiben. Also der richtige Proof, der kommt jetzt. Also die nächsten 2 Jahre, das wird genau der Punkt sein, wo wir dürfen beweisen, dass es funktioniert. Wir werden ganz, ganz viele Probleme noch haben, die wir dürfen lösen. Wir haben schon jetzt viele Herausforderungen, die wir müssen angehen. Aber das ist genau, wie du sagst, oder? Die nächsten 2 Jahre sind die entscheidenden, ob das, was wir jetzt erzählen und auf Papier geschrieben haben, auch nachhaltig erfolgreich ist. Absolut.
Bin ich extrem gespannt. Ich habe es auch noch nie gegessen. Ich muss unbedingt mal probieren und schauen, wie das ist. Es sieht mega cool aus, finde ich. Also auch auf den Bildern, eben die Platte irgendwie, die kommt und nicht einfach ein Gordon Bleu. Und ich habe das eh gern, eigentlich, ich bin so jemand, der gerne ein bisschen shared beim Essen. Also eben im normalen Restaurant, wo du ein Menü bekommst und dann siehst du beim anderen das und bei diesem das, und eigentlich würdest du gerne ein bisschen probieren, amig, so bin ich. Und dann musst du so einfach das essen, was du halt bestellt hast, weil man kann sich ja nicht gegenseitig in den Teller legen. Finde ich darum eigentlich noch ein sympathisches Konzept. Hey, viel Erfolg, ich bin mega gespannt und will unbedingt wirklich mal selber gucken, probieren. Ich möchte nochmal auf die Apart-Hotel-Geschichte eingehen. Also das heisst, dort, wo heute das Apart-Hotel steht, wenn ich es richtig verstanden habe, ist früher das Restaurant von deinen Eltern gestanden.
Genau, 109 Jahre lang am Dorfplatz in Adelboden, Hotel, Restaurant, Kreuz. Riesige Geschichte, lange Tradition. Also wirklich, auch in Adelboden ein Betrieb, wo fast nicht zum Wegdenken war. An der zentralsten Lage, richtig. Und meine Eltern haben zuerst ein Bergrestaurant geführt und haben dann vor, in der Zwischenzeit 20 Jahren, nachher das Hotel mit Restaurant im Dorf in Adelboden kaufen können.
Sie haben dann das gekauft und weitergeführt. Und gleich sagst du am Schluss, eben haben ihr als Familie, obwohl 20 Jahre so ein Unternehmen geführt, weil es eben einfach zu wenig abgeworfen hat, damals 300.000 Franken nachher können nehmen und in Neubau investieren.
Genau, oder? Die Frage war dann, was passiert mit dem 109-jährigen Haus? Und wir haben, gell, haben wir über 2 Jahre Zeit gelassen, alles zu prüfen, oder? Also Renovationen in verschiedensten Etappen, oder auch Kooperationen mit Nachbarsbetrieben, all die Geschichten, die heute möglich sind, oder? Und schlussendlich ist rausgekommen, wir werden nur nachhaltig eine Chance haben, wenn wir das Haus wegnehmen und ein neuzeitliches Konzept installieren. Und das hat natürlich plötzlich die ganze Geschichte in eine andere Sphäre hineinkatapultiert. Oder ich sage, so 2-3 Millionen irgendwie finanzieren, das hätten wir hergebracht, aber 10,7 Millionen, das ist natürlich dann noch ganz schnell eine Story. Oder? Und wir haben in Adelboden eben viele Herausforderungen gehabt, eben Traditionsbetrieb, dann nimmst du einfach weg, kannst dir vorstellen, was da abgeht im Dorf, da hast du nicht nur Freunde. Nachher haben wir Hotelzonen, Kernzonen, Dorfzonen, also noch 3 Zonen, die sich dort noch sogar noch gegenseitig widersprochen haben, plus 34 direkte Anstösser. Also ein hochkomplexes Projekt, oder, wo wir dort mit im Dorf von Adelboden probiert haben umzusetzen und wir eigentlich innerhalb von 2 Jahren Baubewilligung gehabt. Also auch das zeigt, oder, wenn man es richtig angeht, proaktiv informiert, keine Spiele spielt, oder, und Gott sei Dank meine Eltern auch 20 Jahre einen guten Job gemacht haben im Dorf, ist eben so ein Neubau möglich, ohne dass man noch Streitereien und 10 Jahre Verzögerung hat.
Wie hast du denn die Finanzierung angebracht? Also eben, wenn du selber 300'000 bringst und es kostet 10,7 Millionen, hast du Investoren müssen suchen?
Ja, das ist klar. Und gell, das ist auch meine grösste Herausforderung im Moment. Ich bin jeden Monat, sorry für das schweizerdeutsche Wort, im Scheiss. Oder? Also die Liquidität ist die grosse Herausforderung. Ja, ob man es glaubt oder nicht, oder? Aber tatsächlich in diesem Umfeld eine Bank gefunden, die an mich als Mensch glaubt und die eben an das Konzept glaubt, weil ein normales Hotel oder ein normales Restaurant hätte die nie finanziert. Nie. Oder? Mhm. Und das ist mal die Basis. Du brauchst eine Bank, die eben das Computerprogramm abstellt und selber überlegt. Und die habe ich gefunden. Und das war mal der Punkt 1 gewesen. Punkt 2 ist, jawohl, du brauchst ganz viele Leute rundum, die bereit sind, mitzuhelfen. Und das geht bis hinten aus, Partner, Lieferanten, also ja immer noch, gell, wir haben mit Corona eröffnet. Ich habe natürlich Kostenüberschreitungen gehabt wegen dem blöden Virus, oder? Aber ich konnte nicht sagen, ich eröffne und tue noch 2 Fenster nicht rein. Also, weißt du, ich habe keine andere Wahl gehabt, als das Ding fertigzustellen. Und ich bin noch heute Rechnungen zurückzahlen von der Eröffnung. Und wenn natürlich dort eben ein Dorf, das nicht zusammen haben oder die Partner und Lieferanten auch nicht würden mithelfen, wäre es nicht möglich. Aber ich habe mehrstufige Finanzierung von Privatpersonen, kleinen Darlehensgeber, also wirklich ein Blumenstrauß. Und da hilft mir natürlich meine Vergangenheit, weil ich noch so etwas von Finanzen verstehe.
Und das heisst aber eben, es ist jetzt wirklich ein riesen Vorteil, wenn ich es richtig verstehe, dass du dort auch im Bau, in der Umsetzung nicht einfach irgendwie die günstigsten ausländischen Lieferanten gesucht hast, sondern gesagt hast, ich suche lokal, ich will mit Leuten aus dem Dorf zusammenarbeiten, ich will das zusammen machen und darum jetzt halt auch Verständnis entgegenkommt, dass vielleicht die Rechnung ein bisschen später gezahlt wird, dass irgendwo nicht einfach gerade alles zack gezahlt und fertig ist, sondern dass all dir auch entgegenkommen sind.
Absolut. Also, gut, du erlebst immer beides. Also, ich bin auch bei uns im Dorf von gewissen Personen zu tiefst enttäuscht worden, wo ich wirklich muss sagen, zeitenweise loben sie die Himmel auf, wo gar nicht weiss, warum dass sie das machen, weil das ist ja gar nicht das Ziel. Und handherum können sie die Farbe wechseln im Gesicht, weil irgendwie eine Rechnung nach 40 statt nach 30 Tagen gezahlt wird. Also, da habe ich beide Erfahrungen gemacht. Aber im Grossen und Ganzen ist es so, dass ich, gut, ja, in meinem Leben nie ein Seich gemacht. Ich habe immer jedem alles gezahlt und ich würde das auch jetzt machen. Das hilft, oder? Wenn du einfach immer fair und ehrlich bist im Leben, oder? Also sonst wäre das Vertrauen wahrscheinlich auch nicht da. Aber es hat viele Leute gebraucht und es braucht immer noch viele Leute, dass sie die nächsten 3-4 Jahre so überstehen, weil gell, die Amortisationsraten sind unglaublich hoch. Und jetzt habe ich schon viel zurückgezahlt in diesen 2,5 Jahren, wo wir offen sind, aber dank der Zinssituation, oder? Zahle genau gleich viel Zins wie vorher. Und das ist natürlich, ja, das sind auch so demotivierende Punkte, oder? Und ich manchmal denke, ja, jetzt das auch noch, oder? Weil jetzt haben wir wirklich eine Krise nach der anderen gehabt und jetzt könnte es dann mal aufhören, oder?
Ja, wo natürlich auch vielleicht im Businessplan anders gerechnet hättest, oder? Von der Kostensituation, die anders geworden ist wegen Corona, nach der Zinssituation, die vielleicht anders budgetiert hast oder anders dir erhofft hast. Super spannend. Wie sieht denn dort, oder du sagst, ein neuheitliches Konzept für so einen Betrieb, also es ist ja nach wie vor ein Hotel, ist auch noch ein Restaurant drin. Ist dort das Mr. Gordon?
Mr. Gordon drin,
genau. Okay. Also das heisst, neuheitlich, aber was heisst das konkret? Was macht ihr anders wie ein normales Hotel, wo eben vielleicht keine Finanzierung würde bekommen? Was bedeutet das konkret? Was macht ihr besser, dass du überzeugt bist, es funktioniert langfristig?
Also für mich ist ja immer das Wichtigste, du kannst ja nicht sagen, das Konzept ist gut und das funktioniert überall. Also erfolgreich bist du ja dann, aus meiner Sicht, wenn du fähig bist, eine Standardanalyse richtig zu machen. Und ich gebe zu, oder auch während meiner Studentenzeit, die Analysen haben wir immer angeschissen. Aber sie sind halt matchentscheidend. Mein Vorteil ist, ich bin Adelboden aufgewachsen, kenne den Markt auswendig. Und ich habe genau gewusst, was fehlt. Und das ist entscheidend. Du musst wissen, wo ist die Marktlücke. Und wir haben in Adelboden tolle Ferienwohnungen. Wir haben in Adelboden tolle Hotels. Wir haben in Adelboden kein Apart-Hotel. Und das ist Apart-Hotel, genau der Zwitter. Ferienwohnungen mit Hoteldienstleistung. Und genau das habe ich gemacht. Also das heisst, wir sind überall dort Ferienwohnung, wo du die Freiheiten von einer Ferienwohnung eben schätzt. Wir haben keine Rezeption, wir haben keinen Schlüssel. Also der Schlüssel ist das da hier. Jeder geht mit seinem Nattel überall rein und raus. Und es gibt keine Kärtchen und nichts, oder? Und eben auch nicht irgendwie eine Rezeption, wo da steht in der Achtungsstellung oder so. Wir haben alles weggenommen, was nicht absolut notwendig ist. Du kommst bei uns und hast im Prinzip nur schlafen. Du musst auch nicht mehr nehmen. Aber du kannst alles. Wir haben einen digitalen Butler und da kannst du wirklich alles bestellen. Alles. Nicht nur von klassischen Sachen wie ein Zmorgen oder irgendwie ein Nachtischlämpchen für das Kind oder irgendwie ein Ausfallschutz oder Sachen für die Hunde oder irgend so. Das ist eh normal, sondern alles. Auch Dienstleistungen. Alles. Und das macht es natürlich extrem spannend, weil du zahlst nicht für das, was du nicht brauchst. Und darum sind ja viele Hotels teuer. Das ist eine riesen Infrastruktur, aber du brauchst nur 10%. Wieso soll ich dafür das zahlen? Und das ist unsere Idee, oder? Du zahlst nur das, was du wirklich brauchst. Und wie haben wir das gemacht, oder? Ich habe mir gönnt die fünf Sterne Hotels gehen, 4 oder 5. Unsäglich teuer, oder? Unsäglich teuer. Ich muss jedem gönnen, der das vermag. Warum bin ich dort her? Um zu schauen, was ist wirklich die Servicequalität. Und ich habe gesagt, wir müssen mehr bieten als die der 5 Sterne. Aber on request. On request. Und heute kann ich sagen, das machen wir. Du kannst bei uns im digitalen Butler alles bestellen, was du im 5 Sterne noch hast. Aber du tust es bestellen und du zahlst es dann, wenn du es bestellst. Also das ist der Hauptunterschied zwischen Apart-Hotel und normalen Ferienwohnungen oder normalen Hotels.
Aber ich habe dort eine Küche drin, wo ich selber kochen kann. Oder weißt du, wo ist die Grenze? Ich kann sagen, ich gehe einfach dort rein, ich koche selber, ich mache alles selber, ich schlafe, koche, brauche nichts. Oder wenn ich aber Lust habe, kann ich sagen, jetzt komm, heute Morgen bestellen wir gleiches zum Morgen und dann bestelle ich da und dann komme ich da über, halt, zahle es halt einfach in dem Moment. Aber ich muss nicht von Anfang an sagen, ich mache die ganze Zeit Halbpension.
Genau das ist es, Nico. Genau das ist mein Grund. Individualität und Flexibilität. Schau, wenn ich am Morgen erwache, und ich lade den Storen auf, dann sehe ich nicht 3 Meter vorne, weil der Nebel so tief hängt. Habe ich Bock, dann auf die Ski zu gehen? Natürlich nicht. Dann bestelle ich mir doch ein Zmorgen und dann will ich einen gemütlichen Brunch. Dann liegst du im Bett und bestellst das Zmorgen und 15 Minuten später macht es Ding-Dong und dann ist das Zmorgen auf dem Tisch. Das sind Ferien für mich, oder? Wenn ich aber den Storen auflade und ich sehe, Kopf, ist das schön Wetter, oder? Ja, dann will ich vielleicht Ski mieten, oder ich will Ski-Ticket, oder weiss ich was, oder ich will vielleicht gar nichts und will einfach schnell auf die Piste. Und genau um das geht's, oder? Wann kannst du die Ferien richtig geniessen? Oder du hast jetzt auch Kind, oder? Ich meine, schau einfach in den Ferien, dass es dem Kind gut geht, weil dann kannst du auch einigermassen erholen. Aber die haben halt nicht immer die Laune, die wir. Also wenn du jetzt Flexibilität hast, zu sagen, hey, wir haben heute einen tollen Tag, aber ich bin todmüde, dann tu doch die ins Bett und du nimmst mit der Frau ein cooles Fondue oder ein gutes Raclette bei dir im Apartment. Und wenn sie parat sind und wach sind, dann gehst du halt ab bei Mr. Gordon eine Gordon Bleu Platte essen. Und das ist doch genau das, was heute den Mehrwert gibt bei Ferien. Flexibilität und Individualität. Und das ist genau das, was wir probieren. Klingt noch nicht überall 100%, aber jetzt nach 2,5 Jahren haben wir es ziemlich im Griff.
Wie schaffst du das? Also hast denn du da einfach Kooperationspartner, du kannst ja gar nicht alles selber machen dann, oder? Weil du ja eben die Infrastruktur nicht willst. Das heisst, du hast jemanden gefunden, ist jetzt mein Gedanke, wo das zum Morgen dann liefert, wo sowieso vielleicht das anbietet und halt einfach noch sagt, okay, ich bringe das auch noch zu dir ins Hotel. Oder wie funktioniert es organisatorisch?
Wir haben genau aus dieser Problematik heraus die digitale Dorfstrasse gegründet. Und jetzt sehen wir auch, warum dass das Projekt auch noch dazu gekommen ist. Du findest kein Mensch, der das macht. Kein Mensch, oder? Das ist einfach das Risiko hier und das Gärtli-Denken ist immer noch da. Darum haben wir gesehen, machen die digitale Dorfstrasse. Das ist ein Angebot, wo wir im Prinzip alle Läden im Dorf online oder digital verfügbar machen. Wir selber haben ebenfalls einen Laden im Apart-Hotel mit den Top 100 Produkten, die es braucht. Und es ist tatsächlich so, oder? Wenn irgendeine Bestellung kommt vom digitalen Butler, dann sind wir das, wo das entweder bei uns im Laden gehen zusammen amüsieren oder gehen organisieren. Also, dass sie, wenn wir wetten, dass ihnen ein Partner ausrückt, wird es eben nicht funktionieren. Weil genau dann hat er nicht Zeit. Oder genau dann kommt er eine Stunde später. Und dann ist genau das Gästerlebnis wieder nicht da. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Solche Konzepte funktionieren nur mit den richtigen Menschen. Oder hat die Teammitglieder im Apart-Hotel, die sagen, du, aber ich habe jetzt 8 Stunden und 41 gearbeitet. Und nach dem Arbeitsvertrag sind es 8 Stunden 40. Der geht er eben genau nicht ausrücken, wenn der Gast noch etwas will. Und da haben wir ganz eine andere Kultur. Meine Teammitglieder haben sehr viele Freiheiten, aber sie geben auch sehr viel für den Betrieb. Und das Zusammenspiel ermöglicht eben so ein Konzept.
Das heisst, also es klingt mega spannend, jetzt auch natürlich als Erlebnis, aber das heisst, du hast eben eigentlich mit einem Mr. Gordon, mit einem Laden, wie das Personal vorhanden, wo du dann im Hotel eigentlich nicht brauchst oder dort wie kannst du einsparen und dafür haben die halt so einen Job, wo sie sagen, ich bin zwar im Laden, aber wenn eine Bestellung kommt, muss ich halt schnell die Bestellung organisieren und rauf. Und dann hat es halt in dem Moment weniger Leute im Laden.
Ja, genau. Wir haben kein Büro, wir haben keinen Arbeitsplatz im ganzen Apart-Hotel. Ich will ja nicht irgendwie, dass meine Teammitglieder im Büro hocken. Die können von irgendwo arbeiten, die können auch biken, wenn sie wollen. Aber wenn irgendein Gast einen Request hat, dann müssen sie verfügbar sein. Also volle Flexibilität, oder? Und wir haben schon, jetzt gerade im Projekt Digitale Dorfstrasse, habe ich verschiedenste gröbere Probleme. Also, das ist jetzt so das Projekt, wo ich wirklich jetzt noch eins muss ein Restart machen, oder? Da haben wir wirklich ein paar Fehlüberlegungen gemacht und die 2 Jahre Erfahrung haben uns jetzt auch klar gezeigt, wo, dass wir wirklich müssen Gas geben. Also, der Bereich, der wird so nicht funktionieren, wenn wir nicht dran arbeiten. Aber das habe ich eigentlich noch gern. Also weißt du, das ist ja langweilig. An dem werden wir jetzt ganz intensiv arbeiten. Im Sommer kommt die neue Version online und auf den nächsten Winter bin ich ziemlich sicher, dass wir es nachher im Griff haben.
Das heisst ja, eben, wenn ich mir das überlege, oder, du hast ja auch im Apart-Hotel insofern Personalkosten auf ein absolutes Minimum reduziert. Wieder oder digitalisiert, kommen wir nachher noch darauf zurück, weil das ist so ein bisschen da, wo glaub, sich immer durchzieht, wenn du deine Konzepte machst, oder digitalisieren, was nur geht. Warum ist es dann trotzdem nicht so rentabel, oder weißt du, dass du jetzt jeden Monat so am Händler bist mit Liquidität, bringe ich es irgendwie her und so weiter. Weil eben konzeptionell tönt das ja hervorragend und hat immer das Gefühl, das funktioniert super und du hast da richtig eigentlich ein Hotel aus dem Boden gestampft, wo ja wirklich eben kannst Geld verdienen. Warum geht da noch nie oder nicht?
Eine einzige Antwort. Schau meine Bilanz an. Eine einzige Antwort, oder? Wenn du natürlich ein 10,7 Millionen Projekt machst und im Prinzip über 9 Millionen Schulden in der Bilanz hast, oder? Das ist das Hauptproblem. Aber das war auch Bestandteil des Businessplans. Also, ich habe immer gewusst, oder? Ich habe eine sehr ungesunde Finanzierungssituation und ich muss in den ersten 5, 6, 7 Jahren wahnsinnig viel amortisieren können. Oder? Unsere Rentabilität ist weit über 20%, oder? Mein Mitarbeiteraufwand ist weit unter 10%. Also, es sind natürlich Kennzahlen, da reibt sich jeder die Augen. Aber nur dank dem, dass ich die Kennzahlen eben auch zeigen konnte, sind die Finanzierungspartner überhaupt bereit gewesen, das Risiko einzugehen. Oder? Und bei mir geht natürlich, weißt du, ich mache so 1,4 Millionen Umsatz. Es ist nicht ein Riesenbetrieb, oder? Rein mit dem Logement. Und dann kannst du etwas ausrechnen, oder? Wie viel das ich amortisieren muss. Also, das heisst, oder? Ich habe einen täglichen Dauerauftrag von 1000 Stutz. Nur die Amortisation. Tägliche. Und das sind natürlich Sachen, die dir Liquidität fast killen. Aber ich verklüpfe nicht so, weil es ist ja immer part of the game gewesen. Ich habe das gewusst. Das wird sehr hart. Aber von 100 Leuten hat 99 gesagt, ich mache es nicht. Das Risiko ist mir zu hoch. Und ich will es einfach beweisen, dass es geht.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil mir Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse können aufzeigen, dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass Marco seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs Kerngeschäft kannst konzentrieren. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal 2 Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal Steuern einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes. Super spannend. Komme ich jetzt auf die Digitalisierung zu sprechen. Du leistest sehr grossen Wert auf das. Und das führt ja eben dazu schlussendlich, dass du probierst, wenn ich jetzt dir zugelassen habe und so die letzten 50 Minuten für mich ein bisschen zusammenfassen kann, dass du dir wirklich auch ganz gut überlegst, was muss wirklich ein Mitarbeiter machen und was kann ich so organisieren und digitalisieren, dass es da gar nicht braucht, ohne dass der Kunde oder der Gast einen Nachteil hat, im Gegenteil, so dass er, wenn möglich, sogar einen Vorteil hat. Wie gehst du an so ein Thema her? Weißt du, was überlegst du dir? Was machst du für Gedanken? Suchst du da bestehende Tools, die da lösen? Programmierst du da etwas selber? Weißt du, wie ist ja gar nicht so einfach. Weil natürlich, Digitalisierung ist gross und so weiter, aber gefühlt in dieser Tiefe, wo du das versuchst, ist das so jetzt noch nicht so weit verbreitet.
Also genau das ist immer der Eintrittspunkt. Alles, was ich mache, ist sicher nicht Mainstream. Weil da gibt es viel zu viele. Die dort abzuheben, dort erfolgreich zu sein, praktisch unmöglich, oder? Also das heisst, ich bin immer eine Nische. Ich tue immer aus der Nische aus agieren. Ich suche immer Marktlücken. Das ist das Entscheidende. Mit dem fängt es an. Und dann Digitalisierung. Ja, das ist halt im Moment, vielleicht noch so 5-10 Jahre, ist das noch so ein bisschen das Thema, wo du dich effektiv kannst differenzieren. Aber du tust ja klar positionieren. Und gell, ich habe natürlich ganz viele Kritiker. Das ist logisch in all den Sachen, die ich mache. Mir wird immer wieder vorgeworfen, der Mensch spielt keine Rolle mehr und Berufsstolz und Leidenschaft geht verloren und all die Geschichten. Da muss ich sagen, ja, stimmt. Oder ich habe immer wieder den Vorwurf, der Mr. Gordon ist ja gar kein Beiz. Dann sage ich immer, ja, ich sehe, ich will den Beiz machen. Also, oder, wenn du natürlich nicht genau auf die Sachen eingehst, dann tust du natürlich die Kundschaft extrem klar festlegen. Und in der Schweiz wird das oft auch noch als arrogant angeschaut, wenn ich sage, das ist mein Kunde und er nicht. Aber sorry, so ist es. Ich will doch gar nicht alle. Also, jemand, der in den Ferien persönlich begrüßt werden will, und irgendwo noch sagt, ja, hat er es gefunden und hat eine gute Anfahrt gehabt und solche Nonsensfragen wirklich gestellt bekommen. Ja, der kommt nicht zu uns, oder? Weil das macht keinen Sinn. Aber es wird immer Betriebe geben, die hoch erfolgreich werden sein, genau weil sie der Mitarbeiter, der Mensch, der Gästekontakt ins Zentrum stellen. Also ich sage nicht, nur das eine ist gut, das andere nicht. Ich probiere einfach in der Nische zu agieren. Und die Digitalisierung, die wird jetzt vielleicht noch 5, maximal 10 Jahre mir helfen, dort die Positionierung noch ein bisschen ja, spezifischer umzusetzen. Aber um ehrlich zu sein, ich habe schon lange andere Ideen, weil in 5 Jahren bin ich gar nicht mehr speziell mit dem. Gar nicht mehr. Also das, was wir da im Apart-Hotel machen. Hast du das Gefühl, in 5 Jahren, ich bin schon x-mal kopiert worden in dieser Zeit, oder? Und in 5 Jahren, da gibt's x Betriebe, die umstellen. Das wird irgendwann ziemlich normal sein. Also, das heisst, ich muss jetzt bereits überlegen, was ist mein nächster Schritt? Weil sonst bin ich dann 10, 15 Jahre sehr normal mit meinem Apart-Hotel. Und ich habe dann immer noch 4 Millionen Schulden oder 5. Oder? Also, das heisst, ich muss immer noch extrem rentabel arbeiten. Das heisst, ich bin jetzt schon am Überlegen, was muss ich machen in 5 Jahren, dass ich dann eine ähnliche Positionierung oder eine ähnliche Unterscheidung wieder habe.
Spannend. Wie gehst du die Digitalisierung an? Weil du ja gleich eben, du sagst natürlich, jetzt wirst du kopiert, jetzt wird es nachher gemacht, jetzt gibt es vielleicht dann auch die Tools. Wie machst du das konzeptionell? Oder weißt du, wie sagst du, okay, zuerst hast du ja mal die Idee, das muss doch digital können gelöst werden. Was machst du ab dann?
Schau, ich bin ja noch nicht steinalt und gleich habe ich recht lange gebraucht, bis ich das für mich habe eingesehen. Ich mache nur noch das, wo ich wirklich das Talent habe. Oder? Jeder Mensch hat Stärken und wirklich Talent. Und ich weiss in der Zwischenzeit, was ich habe. Und zwar ohne Aufwand. Ich kann es einfach. Weißt du, es hat jeder Mensch, oder? Wenn ich heute in einen Gastrobetrieb gehe, das geht 3 Minuten, dann weiss ich, was es liegt. Es tut mir leid. Ich kann es einfach, auch wenn das ein bisschen arrogant tönt. Aber das ist einfach, oder? Und dann weiss ich wohl, dass man muss ansetzen, tak, 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 tak. Und dann, entweder sind sie dann konsequent genug oder nicht. Und das ist das, was ich mache. Ich tue mich bei so Konzeptentwicklungen auf das konzentrieren, was ich kann. Das ist, anders denken, visionär denken, weit überlegen, ein bisschen spinnen und dann die richtigen Leute zusammenbringen. Und dort fällt es jetzt eben an. Ich würde selber nicht ein Projekt auf den Boden bringen. Keine Chance. Das ist genau eben auch nicht mein Talent. Ich habe viele Sachen gar nicht. Und so gehe ich das an. Ich arbeite für mich selber, solange dass ich wirklich auf der visionären Ebene bin. Dann habe ich so, je nach Projekt, 3 Leute, die ich dazu nehme, Challenger, Second Opinion, Tag, Branchenexperte zuziehen. Und dann irgendwann kommt es auf ein Level, wo man sagt, so, jetzt kann man mal eine Strategie entwickeln oder ein Konzept ausarbeiten. Und dann weisst du ganz genau, welche Menschentypen brauchst du für welche Projektphase, oder? Also, stell dir vor, ich hätte irgendeinen Buchhalter vom Menschentyp bei der Visionsphase dabei. Das wäre ja der Horror! Oder? Da kommt ja, also, das ist nicht böse gegen den Buchhalter. Aber das ist ja genau darum, ist er ein Buchhalter. Der kann das nicht. Den müssen wir dann dazu nehmen, wenn es um die Fakten geht. Und der sagt der schon, und das ist sehr wertvoll, aber nicht in dieser Phase. Also, um die Frage zu beantworten, ich glaube, also ein bisschen der Schlüssel dazu ist, dass ich mich erstens dafür habe, Mut habe, so Sachen wirklich auch zu machen und nicht einfach immer nur davon zu reden und dann im richtigen Moment die richtigen Leute dazu zu nehmen. Und ich mache heute kein Projekt mehr, wenn ich die Leute nicht finde dazu, weil dann scheitert es. Du musst die richtigen Leute haben.
Und wie findest du die Leute oder wie suchst du die Leute? Wie gehst du das an, dass du auch sagst, du hast die richtigen Leute und dass die auch kannst begeistern für ein Projekt? Es ist ja noch vielleicht noch eine Idee, es ist noch keine Finanzierung, es ist noch kein Geld rum, die müssen zuerst einmal noch arbeiten ohne vielleicht Bezahlung. Oder weißt du, wie machst du sowas? Wie gehst du das an, dass du die richtigen Leute hast, am richtigen Ort hast und sie kannst überzeugen und motivieren dabei zu sein und mitzumachen?
Ja, das klingt mir natürlich überhaupt nicht immer. Also, weißt du, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel nehme, Mr. Gordon, ich war so überzogen an einen perfekten Verwaltungsrat. Und nach 2 Jahren habe ich festgestellt, einer von meinen grössten Fehlentscheiden, die ich getroffen habe. Komplette letzten Leute. Nicht böse gemeint, aber komplette letzten Leute. Kannst du nicht brauchen für das, was ich vorgehabt habe. Und das war noch schwierig, nach 2 Jahren den VR auszutauschen. Die grösste Teil. Und zu merken, wer hat wirklich Zutrauen und wer nicht. Und jetzt einen zweiten Anlauf zu nehmen und jetzt die richtigen Leute zu finden, die das richtige Mindset haben, für mich, ich rede von mir, oder? Mhm. Das ist gewaltig, oder? Was, die Kraft, die Effizienz, die wir haben an den Tag gelegt, also wir haben Sachen erledigt innerhalb von Jahresfristen, wo man vorher 2 Jahre darüber diskutiert hat. Und das hat mir wieder einmal mehr gezeigt, oder? Du, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, es sind die richtigen Leute, du musst immer challengen. Immer merken, stimmt es immer noch. Und jetzt geht der Fall, Mr. Gordon hat mir ganz klar gezeigt, wenn du halt einen Fehlentscheid getroffen hast, im besten Wissen und Gewissen, und merkst, es geht nicht, dann musst du ihn halt eben korrigieren und ja nicht beibehalten. Oder? Und darum ich sage, ich finde die Leute nicht immer auf Anhieb. Überhaupt nicht. Aber ich habe ziemlich ein grosses Netzwerk. Und weißt du, wenn ich etwas gelernt habe, Nico, es ist einfach, ich frage. Ich habe mich einfach dafür zum Fragen. Also, wie habe ich denn eben 10 Millionen gefunden? Mit Fragen. Ich kann nichts verlieren. Wir haben hunderte Leute gesagt nein. Hunderte Leute haben gesagt nein. Aber die richtigen 6 haben gesagt ja. Und wenn ich in das Projekt habe und ich suche den, dann nützt jeden Kanal, den du hast, jedes Netzwerk. Und du fragst 10-mal, 20-mal, 30-mal und in deinem hast du einen, der das Gefühl hast, schau jetzt, der könnte passen. Dann drückst du ein Espresso, dann gehst du ein Espresso nehmen oder gehst mal ein Mittag nehmen. Und dann, ich komme immer wieder zum gleichen Mensch. Wenn du dann merkst, hey, das stimmt vom Mensch, dann kommt es so gut. Oder? Auch wenn es allenfalls dann wieder mal zu einer Trennung kommt, dann hast du eben auch eine Trennung, ohne dass du dann Theater hast. Das ist auch wichtig, oder?
Also das heisst, es ist einfach die Beständigkeit, dranbleiben und halt Zeit investieren und nicht auf den schnellen Erfolg aussehen und ich muss jetzt innerhalb von 3 Wochen die Leute haben und das muss passen, sondern du hast die Vision im Kopf, du hast das Ziel im Kopf und dann ist so, und jetzt muss ich die richtigen Leute suchen und dann tust du einfach die richtigen Leute suchen, bis du sie hast und nachher machst du den nächsten Schritt und wenn halt da Monate oder Jahre geht, dann ist es einfach so und du bist halt einfach beständig dran und jeder, der das Gefühl hat, könnte passen, mit dem probierst du mal ins Gespräch kommen, probierst ihn zu überzeugen und schauen, was es braucht. Habe ich es richtig verstanden?
Besser könnte ich es nicht sagen, es ist haargenau das. Und das ist auch eine meiner grössten Herausforderungen, weil ich bin ungeduldig vom Gröbsten.
Du bist Unternehmer, das ist normal.
Ich bin ungeduldig und darum ist das genau meine grosse Herausforderung, oder? Genau wie du es gesagt hast, läuft es und so muss es sein. Druck ist nicht gut in dieser Situation. Druck kann manchmal sehr gut sein, aber nicht in dieser Situation. Und das ist für mich die grosse Herausforderung, mich immer wieder zurückzunehmen und zu sagen, im Sinn vom Erfolg vom Projekt spielen die 3 Monate absolut keine Rolle. Mhm.
Mega spannend. Noch als letztes, wir sind schon über 1 Stunde dran. Jetzt tust du nebendran, bist du noch Speaker? Oder? Du machst noch Vorträge. Was erzählst du dir? Um welche Themen redest du da? Über welche Themen redest du da? Und warum machst du das nebendran auch noch? Ist das einfach eine schöne, gut zahlte Nebeneinnahme, wo du kannst sagen, es gibt dir noch mal ein bisschen Sicherheit und finanzielles Polster? Oder aus welchem Grund machst du das auch noch zusätzlich?
Ja, schön wäre es, wenn es gut zahlt wäre. Also, nein, klar ist, also, ich rücke natürlich nicht mehr aus, für die ganze Schweiz für gratis die Erfahrungen an Mann und Frau zu bringen. Aber, weißt, muss ja ehrlich sein, oder? Also, die Zeit, die du investierst, mit der Vorabklärung. Und mir ist es immer wichtig, ich will abliefern. Also, weißt, da ist das nicht ein hoher Stundenlohn. Oder? Also, Geld ist ganz sicher nicht der Treiber. Wenn ich ganz ehrlich bin, was mich wahnsinnig motiviert, den Teil zu machen, ist, jedes Mal, wenn ich irgendwo auftreten darf, habe ich Leute in meinem Netzwerk, wo ich nie und nimmer dazukommen werde. Also es gibt ja Personen, da willst du gerne einen Termin. Nicht einmal wegen Business, sondern die interessieren dich als Mensch. Oder? Du willst wissen, wie denken die, wie haben die das gemacht. Oder? Das ist doch das Spannende, der Austausch. Aber die geben doch mir keinen Termin. Wieso sollen die mir einen Termin geben? Die kennen mich ja nicht und die haben selber den Terminkalender voll. Aber jetzt gibt es Situationen, wenn ich irgendwo an Uni Bern etwas erzähle oder in der schönen Schule oder irgendwie in einem Kaderworkshop oder weiss ich was, dann ist die Situation noch cool, weil die hocken ja dort. Die hocken vis-à-vis. Oder? Und da habe ich unglaublich tolle Kontakte können daraus herausnehmen, ein schönes Netzwerk entwickeln. Und das ist meine echte Motivation. Nebst dem, dass ich auch oft tatsächlich noch irgendetwas Schlaues beitragen kann. Aber es gibt auch viele Themen, und das hast du ja auch gefragt, über was kann ich reden. Ich kann über vieles gar nicht reden. Also, zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwelche Theorien oder so Zeugs. Das müssen Professoren unterrichten oder Lehrpersonen. Ich kann das nicht. Ich erzähle aus dem Leben. Also, ich bin der Praktiker. Ich kann sagen, wie ich Probleme gelöst habe. Ich kann sagen, wie man Visionen kann umsetzen kann. Ich kann sagen, wie ich Erfahrungen gemacht habe. Ich kann Rezepte mitgeben. Für gewisse passt es, für andere passt es nicht. Also, ich bin überhaupt nicht der Lehrer. Ich bin auch nicht der Berater. Überhaupt nicht. Also, mich kann man sehr gut einsetzen, wenn man irgendein Thema hat. Dann kommen ganz viele Experten und Profis, die erzählen, wie das im Buch steht oder wie man das machen müsste. Und dann komme ich und sage, wie es halt einfach im richtigen Leben läuft. Oder? Und das ist so der Part, den ich beitragen kann. Aber, gell, das ist, wenn ich im Monat 2-3 Mal irgendwo bin, ist das viel. Also, es ist nicht etwas, wo ich will, eben, ich muss ein bisschen schauen, wie die Ressourcen sind. Aber es ist auch etwas, was ich gerne mache. Oder? Und es ist etwas, was ich auch merke, was mich menschlich weiterbringt. Weil ich einfach zu Menschen komme, die mich auch immer wieder challengen. Oder? Und gell, da werden manchmal Fragen gestellt, da bist du sehr gefordert und das schätze ich.
Super schön. Und eben, Netzwerk ist, wie du vorher gesagt hast, etwas vom Wichtigsten, wenn es nachher darum geht, irgendein Projekt zu Boden bringen und wenn du nachher so halt spannende Leute kennenlernst und die kennen vielleicht wieder jemanden und dann kannst du also Leute eine Idee pitchen, ein Konzept pitchen, das du sonst nicht einmal würdest kennen, dann ist es vielleicht unmittelbar nicht finanziell relevant oder jetzt irgendwie super gut, aber langfristig kann es halt sein, dass du genau die richtigen Leute findest für irgendein Projekt und dann durch das sich irgendwann so auszahlt, oder?
Haargenau.
Super. Hey Chris, mega spannend gewesen. Für alle, die jetzt immer noch dabei sind und zulassen, möchte ich euch bitten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt die bitte an 3 Kolleginnen und Kollegen weiter, damit auch die können von dem Wissen von Chris und dieser Inspiration profitieren und natürlich damit der Podcast kann weiter wachsen. Das noch meine Bitte an euch. Und jetzt gehören die letzten Worte dir. Was möchtest du noch loswerden ganz zum Schluss?
Ja, für mich ganz wichtig wäre, dass wir viel mehr Mut haben, und zwar im gesamten Leben, nicht nur unternehmerisch. Wir in der Schweiz, uns geht's wunderbar. Wir haben gar keine Probleme. Und trotzdem sind wir immer am Jammern. Und das ist etwas, das stört mich wahnsinnig, oder? Wenn wir ein bisschen über den Teich schauen, wenn wir schauen, was wirklich Menschen für Probleme haben, welche Herausforderungen, das sind unsere Sachen, unser Leben hier. Das ist Peanuts. Und es tut uns allen wahnsinnig gut, oder? Wenn wir ein bisschen zufriedener wären, wenn wir ein bisschen glücklicher wären, wenn wir ein bisschen wüssten, was wir wirklich haben in unserem Leben und wenn wir dann eben Mut hätten, auch gewisse Sachen umzusetzen. Wir schnurren wahnsinnig viel und wir setzen wahnsinnig wenig um. Und wenn wir das ein bisschen mehr umsetzen könnten, dann habe ich das Gefühl, wäre unsere kleine Welt hier in der Schweiz deutlich besser.
Das ist das Schlusswort. Danke vielmals für deine Zeit und ganz viel Erfolg weiterhin und bis gleich. Wir hören uns ganz sicher wieder.
Danke Nico, wünsche dir genau das Gleiche. Hab's gut.
Mach's gut, ciao.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.